Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge Politik auf den Punkt gebracht in Kooperation mit Lenas Theke. Wir haben 4 Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl im Saarland eingeladen zu uns ins Haus der Unionsstiftung. 4 Spitzenkandidatinnen und Kandidaten saßen bei Lena an Lenas Theke und haben über ihr Wahlprogramm, den Wahlkampf und die Zukunft des Saarlands gesprochen. Und heute hört ihr die Folge mit Angelika Hieserich-Peter, die Spitzenkandidatin der Freien Demokraten im Saarland. Michael, die FDP, wie schätzt du die denn ein?
Auch wieder eine spannende Frage. Also FDP im Saarland hat es auch nicht so einfach gehabt in den letzten Jahren. Also gerade nach so dem Zusammenbrechen der Jamaika-Koalition. Aber ja, ich finde, dass Oliver Luxic da einen tollen Job gemacht hat. Er ist ja Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer. Ich finde, er hat die Partei sehr, sehr gut aufgebaut nochmal und viele Leute motiviert, für die FDP aktiv zu werden. Und ich bin wirklich gespannt, wie die FDP bei der Landtagswahl abschneiden wird.
Bei der Bundestagswahl hat die FDP im Saarland tatsächlich sogar recht gut abgeschnitten, insbesondere bei jungen Menschen. Glaubst du, dass sie das auch dieses Jahr bei der Landtagswahl wiederholen können?
Da ich jetzt nicht mehr ganz so jung bin, ist das immer schwer einzuschätzen, aber tatsächlich, also da gebe ich dir recht, also das hat mich auch erstaunt, also vor 20 Jahren irgendwie FDP und junge Menschen, das hat irgendwie nicht so zusammengepasst, aber mittlerweile ist es so, das ist irgendwie so die Startup-Partei, also man findet Christian Lindner cool und wählt dann mitunter dann als junger Mensch die FDP. Also gucken wir mal, ob es im Saarland jetzt am 27. März wieder so sein wird.
Genau, wir schauen drauf und was Angelika Hieserich-Peter mit ihrer Partei will für die nächsten 5 Jahre im Saarland, das hört ihr jetzt in einem Sonderspezialpolitik auf den Punkt gebracht von Lenas Theke, das Landtagswahl-Spezial. Viel Spaß!
Die Essenz, die wir daraus gezogen haben, war, dass ganz viele Leute zu uns sagen, wir müssen das neu machen, wir müssen das anders machen. Und das war die Basis für diesen Claim, ein Land wie neu. Und es geht nicht darum, dass wir das Land neu erfinden, sondern dass wir an ganz vielen verschiedenen Schrauben drehen, um das Land zu verbessern, zu verändern und wirklich in die Zukunft zu führen. Das Saarland in 5 Jahren ist hoffentlich digitaler, freier, moderner und mit ganz viel mehr jugendlicher Energie.
Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke und heute rede ich mit Angelika Hieserich-Peter. Zu trinken?
Das ist noch früh am Tag. Gerne einen Kaffee und etwas Wasser.
Sehr gerne. Was machst du überhaupt?
Beruflich meinst du jetzt?
Grundsätzlich, momentan.
So. Beruflich bin ich Hotelier, betreibe seit über 20 Jahren in Mettlach ein kleines Hotel und aktuell bin ich natürlich eigentlich rund um die Uhr im Wahlkampf unterwegs als Spitzenkandidatin der FDP.
Und wie genau bist du denn zur Politik gekommen?
Ich bin eigentlich immer schon ein politisch denkender Mensch gewesen, war auch immer schon eine liberale Seele. Habe aber dann so in den Jahren 2014, 15, 16, so als die AfD angefangen hat, so stark zu werden, das war so der erste Antrieb, der mich dann so vom passiven Wähler zum aktiven Wahlkämpfer gemacht hat, weil ich einfach dieser Meinung, die da so aufgekommen ist, nicht die Überhand überlassen wollte. Und da ich immer schon eine liberale Seele war, war es mir natürlich dann auch relativ nah, dann tatsächlich in die FDP einzutreten und mich tatsächlich zu engagieren. Also sozusagen vom Spielfeldrand aufs Spielfeld zu gehen.
Aber das kam von dir selbst?
Ja, natürlich.
Was würdest du sagen, was sind so die 3 größten Probleme, mit denen das Saarland so in den kommenden 5 Jahren zu kämpfen hat? Also was will die FDP vor allem anpacken?
Also zunächst mal, glaube ich, ist der Denkansatz, nur in die nächsten 5 Jahre zu denken, der falsche. Wir müssen länger denken als eine Legislaturperiode, mal ganz grundsätzlich. Die 3 wichtigsten Punkte aus meiner Sicht für das Saarland sind zunächst mal stabile Landesfinanzen, natürlich auch deutliche Investitionen und Verbesserungen in die Bildung und natürlich auch eine starke Wirtschaft mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen.
Jetzt etwas, was eigentlich alle Parteien so ein bisschen herausgestellt haben im jetzigen Wahlkampf vor allem, ist das Thema Klimaschutz. Da wollen auch fast alle erneuerbare Energien. Wie ist denn da euer konkreter Ansatz? Also welche Technologien wollt ihr denn fördern?
Also wir gehen das Thema grundsätzlich sehr technologieoffen an. Ich glaube, die Fokussierung auf eine einzige Form der erneuerbaren Energien ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen breiter denken. Grundsätzlich stehen wir auch dazu, das Klima muss geschützt werden, ganz klar. Wir haben nur den Ansatz, dass man das eben offensiv und technologieoffen angeht. Und wir sehen darin einerseits große Herausforderungen, aber noch viel mehr auch viele Chancen, gerade für die junge Generation, wenn es darum geht, zum Beispiel in der Forschung Technologien zu entwickeln, die auch die Anpassung an den Klimawandel zum Inhalt haben und technologieoffen mit der Thematik umzugehen. Also darin sehen wir auch sehr viele Chancen, zum einen für die junge Generation, was die künftigen Berufsbilder betrifft, aber natürlich auch, was die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft betrifft. Windenergie ist natürlich ein Element der regenerativen Energien, aber auch die Solartechnik ist ein ganz wichtiges Element, Wasserstoff ist ein ganz wichtiges Element. Und ich sage mal, gerade im Bereich Solartechnik haben wir im Saarland noch extrem viel Nachholbedarf. Wir stellen uns vor, wirklich das Saarland zur Modellregion Solarenergie zu machen. Ein erster Schritt sollte mit Sicherheit sein, die öffentlichen Gebäude, die es gibt, tatsächlich mal mit Solarzellen auf den Dächern entsprechend auszustatten und natürlich dann auch Anreize zu schaffen, dass die privaten Häuslebauer dem nachziehen, aber das auf jeden Fall in Form von Anreizen und nicht in Form einer Pflicht.
Okay, also nicht wie die Grünen jetzt sagen, dass jeder muss, der ein Dach saniert, künftig eine Photovoltaikanlage bauen.
Also wir halten nichts davon, sowas verpflichtend zu machen. Wir wollen das eher über ein Anreizsystem gestaltet sehen. Deshalb ist es uns wichtig, dass der Staat zunächst mal mit einem guten Beispiel vorangeht und seine eigenen Gebäude entsprechend ausstattet. Genauso kann man auf Gewerbegebieten da natürlich auch Solartechnik durchaus weiter voranbringen und damit letztlich dann auch die privaten Häuslebauer auch dazu motivieren, über Anreize entsprechend das auch auf ihren Dächern zu machen. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch, Überlegungen anzustellen, wie kann die Energie, die auf dem eigenen Dach produziert wird, auch tatsächlich in das eigene Netz, in den eigenen Verbrauch eingespeist werden. Da ist auch noch ganz viel ungeregelt und das sollte man damit auch mitdenken.
Jetzt hast du ja auch schon Windkraft angesprochen. Das ist aber ja ein Thema, was, sage ich mal, auch viele Kontroversen auslöst. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele, die einfach dagegen sind, dass noch Windräder gebaut werden. Gibt es da schon irgendwie konkrete Ansätze, wie man das vielleicht auch für so Leute attraktiv machen kann?
Also ich glaube, zunächst mal muss man gerade beim Ausbau der Windkraft die Bedenken der Menschen sehr, sehr ernst nehmen. Und man muss das Ganze wirklich auch naturverträglich betrachten. Das heißt, das Saarland ist ein kleines Land und wenn man sich jetzt nur rein auf das 2% Ausbauziel konzentriert, dann kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, dass einfach kein Platz mehr da ist, es sei denn, man bebaut Flächen, die entweder zu nah an der Wohnbebauung sind oder, was ich persönlich noch viel schlimmer finde, zum Beispiel im Wald gebaut sind. Ich halte den saarländischen Wald für extrem wichtig, auch als Klimaschutzelement und da natürlich dann einen Nutzungskonflikt zu schaffen, habe ich den Wald oder habe ich ein Windrad, weil es muss nun mal Wald gerodet werden, wenn ich Windräder hinstellen soll oder will, das halte ich für den falschen Weg. Entscheidend ist aus unserer Sicht nicht die Frage, wie viele Windräder haben wir stehen, sondern wie viel Energie können wir insgesamt beim Ausbau der regenerativen Energien produzieren, um sie dann auch verbrauchen zu können. Ich glaube, das ist einfach ein Umdrehen des Ansatzes. Und wenn ich das umdrehe, dann habe ich auch automatisch eine ganz andere Grundlage in der Diskussion mit den Menschen, wenn es darum geht, wo kann ich ein Windrad hinstellen.
Beim Klimaschutz ist man ja auch immer relativ schnell, sag ich mal, bei Mobilität. Das ist ja einfach ein großes Problem im Saarland. Also ich sag mal, eigentlich kommt man ja kaum irgendwo hin, wenn man nicht ein eigenes Auto hat. Aber jeder weiß, ein eigenes Auto, jeder fährt, ist auch eher schlecht. Gibt es da schon Ansätze?
Also grundsätzlich halten wir nichts davon, die verschiedenen Mobilitätsformen gegeneinander auszuspielen. Wir haben im Saarland rund 250.000 Autofahrer jeden Tag. Die machen das nicht, weil sie Spaß am Fahren haben, sondern die fahren Auto, weil das für sie die optimale Mobilitätsform ist, die sie haben. Wir haben mit Sicherheit im städtischen Bereich, in Saarbrücken, in Saarlouis, in den größeren Städten, eine relativ gute ÖPNV-Versorgung, wo man auch ohne Auto schnell von A nach B kommt. Das geht ganz gut. Aber sobald man in den ländlichen Raum geht, wo ich ja auch herkomme, ich komme ja aus dem Kreis Merzig-Wadern, da sieht die Welt gleich ganz anders aus. Die Nord-Süd-Verbindung, sag mal, von Mettlach runter in Richtung Saarbrücken, die ist noch mit der Bahn, mit dem stündlichen Zug ganz gut angebunden. Aber sobald man in der Ost-West-Verbindung unterwegs ist, mal von Perl in Richtung Wadern unterwegs ist, wenn man da den öffentlichen Nahverkehr nutzen will, dann ist das wirklich eine halbe Weltreise. Und insofern habe ich da sehr viel Verständnis dafür, dass die Leute einfach in der Rechnung, die sie am Ende aufmachen, wie viel Zeit verbrauche ich, um von A nach B zu kommen, auch um auf die Arbeit oder in die Schule zu kommen, sehr schnell zur Erkenntnis kommen, dann fahre ich immer noch am besten mit dem Auto, weil es ist die schnellste und in dem Fall auch die günstigste Alternative für mich. Insofern halte ich nichts davon, diese verschiedenen Mobilitätsformen gegeneinander auszuspielen, sondern wir müssen für alle die gleichen Voraussetzungen schaffen. Wir müssen da, wo es möglich ist, klimaneutrale Möglichkeiten schaffen, gerade zum Beispiel im ÖPNV. Da kann man noch ganz viel tun, aber man darf den ÖPNV aus meiner Sicht auch nicht pauschal über alle Systeme gleich machen, sondern man muss schon sehen, dass er bedarfsgerecht ausgebaut ist. Das heißt, in der Stadt, da müssen natürlich große Fahrzeuge unterwegs sein, weil die natürlich auch entsprechend ausgelastet sind. Aber es macht einfach keinen Sinn und es ist auch nicht finanzierbar, auf dem Land jede Stunde rund um die Uhr einen 50er-Bus oder einen 70er-Bus einzusetzen, wo dann am Ende mal 3 Leute drin sitzen, mal 5 Leute drin sitzen oder auch mal gar keiner drin sitzt. Das heißt, ich denke, man muss beim ÖPNV zum einen bedarfsgerecht ausbauen. Man muss klimaneutral ausbauen. Man muss natürlich neue Formen, was die Fahrzeuge betrifft, denken, auch vielleicht in kleineren Fahrzeugen denken. Mhm. Und perspektivisch gesehen in die Zukunft geschaut, muss man natürlich auch das Thema autonomes Fahren im ÖPNV andenken, weil das könnte im ländlichen Raum eine gute Möglichkeit sein. Dafür ist es aber notwendig, die digitale Infrastruktur wirklich bis zur letzten Milchkanne, das ist ja ein schöner Begriff, wirklich auszubauen, weil autonome Modelle sind natürlich nur möglich, wenn die digitale Infrastruktur mit 5G und Breitbandausbau tatsächlich auch bis in den letzten Winkel des Landes realisiert ist.
Aber wahrscheinlich wird es ja trotzdem nicht helfen, dass, sage ich mal, jeder künftig mit dem ÖPNV fahren kann. Also wie soll denn Mobilität zum Beispiel in 5 Jahren aussehen, auch wenn 5 Jahre natürlich bisschen knapp sind?
Also ich glaube, wir werden auch bei der individuellen Mobilität mit der Zeit auf Formen umsteigen, die nicht mehr zwingend auf den Verbrennungsmotor angewiesen sind. Wobei ich auch nicht sagen würde, wir sollten den Verbrennungsmotor pauschal verteufeln. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Die modernen Diesel, die heute auf der Straße sind, haben eine deutliche Verbesserung in dem Vergleich zu dem, was es noch vor 15 oder 20 Jahren gab. Das heißt, die sind viel sauberer, als eigentlich getan wird. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, unterwegs zu sein. Man kann gerade in der Technologie die Entwicklung und den Ausbau von E-Fuels weiter vorantreiben, um auch Verbrennungsmotoren irgendwann umstellen zu können, von normalen Mineralbrennstoffen auf E-Fuels umzustellen. Das heißt, auch da ist ein Umbau in Richtung Klimaneutralität möglich. Die E-Mobilität wird eine Rolle spielen in der Zukunft, wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen. Dafür muss aber dann auch eine entsprechende Energieversorgung auch in den ländlichen Raum gegeben sein, auch in die Wohngebiete gegeben sein. Der ÖPNV ist natürlich eine Form der Mobilität, die man mitdenken muss, aber es darf eben nicht die einzige sein.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass auch neue Technologien im Verkehrssektor gedacht werden müssen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt im Saarland, weil wir ja auch doch irgendwo im Industriebereich ja auch viel auf Verkehr, auf Mobilität mehr getrimmt sind. Also wir sind ja viele Firmen, die einfach auch in diesem Bereich viele Menschen beschäftigen. Jetzt habt ihr vor, dass das Saarland als Wirtschafts- und Industriestandort konkurrenzfähig und zukunftsorientiert gestaltet werden soll. Wie soll das denn konkret aussehen?
Naja, zunächst mal muss man festhalten, das Saarland ist ein Industriestandort. Der wirtschaftliche Kern unseres Landes ist ein industrieller Kern. Alleine bei Fort Saarlouis stehen im Moment rund 4.800 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Wir hoffen alle sehr, dass die Entscheidung im Sommer eben nicht gegen das Werk Saarlouis ausgeht, sondern dass da Saarlouis auch weiterhin in der Zukunft eine Rolle spielt. Wir reden ja da nicht nur über die 4.800 Arbeitsplätze im Werk Fort Saarlouis selbst, sondern allein die Zulieferer in unmittelbarer Umgebung im Supplier Park sind nochmal 1.500 Arbeitsplätze, ohne die Arbeitsplätze, die in der zweiten Stufe auch eine Rolle spielen würden, wenn so ein Werk geschlossen wird, was die Dienstleistung betrifft, was den Handel betrifft, die Gastronomie betrifft im Umfeld. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht aufs Spiel setzen dürfen. Wir müssen uns dringend dafür einsetzen, zum einen diese Arbeitsplätze zu erhalten, aber auch Alternativen zu schaffen. Eine wichtige Alternative ist mit Sicherheit die Ansiedlung von Eswold. Das ist ganz klar, wenn es auch nicht die einzige Chance ist. Aber ich sag mal, wenn wir es schaffen, Eswold anzusiedeln und die Chance damit haben, dass die 2.500 Arbeitsplätze da kommen, so wie es jetzt vorgesehen ist, dann ist das auch aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiges Signal an weitere Investoren, die unter Umständen im Umfeld von so einem Unternehmen sich ansiedeln würden und da auch bereit wären, dann im Saarland ihr Geld zu investieren. Das ist die eine Seite. Wir müssen viel mehr tun, um den Mittelstand zu stärken. Wir haben im Mittelstand einen massiven Fachkräftemangel. Wir müssen den Mittelstand weiter stärken. Wir müssen auch kommunale Grenzen überschreitend Gewerbegebiete ausweisen, entwickeln und ausweisen, um zum einen Vergrößerungen von bestehenden Unternehmen zu realisieren, aber auch die Ansiedlung von neuen Unternehmen zu realisieren, um Arbeitsplätze neu zu schaffen, die vielleicht an anderer Stelle wegfallen. Das ist der eine wichtige Punkt. Und die zweite wichtige Säule ist natürlich die Investition in die Universität Saarbrücken. Es war ein Fehler, dass die Ingenieurstudienplätze an der Uni Saarbrücken zurückgefahren wurden. Wir müssen da wieder einen viel größeren Schwerpunkt drauf legen, weil die Entwicklung neuer Technologien kommt immer aus den Universitäten. Und deshalb ist es uns halt auch so wichtig, gerade im Bereich Ingenieurwissenschaften, aber auch IT-Wissenschaften, mehr Studienplätze zu schaffen, um aus der Uni heraus auch Ausgründungen und Entwicklungen möglich zu machen. Ein wichtiger Punkt für uns ist an der Stelle, den Bereich Wissenschaft nochmal zum Wirtschaftsministerium zu integrieren, weil nur dann der Transfer, der Wissenstransfer von der Forschung in die Wirtschaft auch tatsächlich funktioniert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Die Wissenschaft ist jetzt seit einigen Jahren woanders angesiedelt. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer unser Wissenschaftsminister ist.
Tobias Hans, das ist doch in der Staatskanzlei.
Eben, es ist an der Staatskanzlei und dieses Ministerium, sage ich jetzt mal, hat in den letzten 5 Jahren dann doch ein eher stiefmütterliches Dasein gefristet. Man hört nämlich nicht so wahnsinnig viel davon und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Deswegen sagen wir, die Wissenschaft muss zurück zur Wirtschaft, um diesen Transfer, den Wissenstransfer nochmal zu realisieren.
Ihr sagt aber jetzt gar nicht unbedingt nur, dass das Saarland Industriestandort bleiben muss, sondern du hast ja jetzt auch schon angesprochen, die Handwerker, kleine und mittelständige Unternehmen, das ist natürlich auch ein riesiger Punkt, der Fachkräftemangel. Ich glaube, davon hat jeder schon gehört und das ist auch vor allem im Saarland ja ein großes Problem. Also ich weiß zum Beispiel, in St. Bendel wird immer gesagt, wie wichtig der Mittelstand ist, um halt einfach auch ein Land oder in dem Fall einen Kreis auch einfach sehr zukunftsfähig auch zu machen.
Genau.
Einfach um nicht abhängig zu sein
genau,
von Technologie.
Genau. Also wir müssen unbedingt es schaffen in den nächsten Jahren, und da denke ich ganz bewusst über die Legislaturperiode von 5 Jahren hinaus, das ist ganz wichtig, wir müssen neue Unternehmen ansiedeln, gerade im Mittelstand, in neuen Technologien, aber auch genauso in traditionellen Handwerken, das ist ganz wichtig. Wir werden in den nächsten Jahren eine massive Schließungswelle von Handwerksbetrieben haben, wenn die Handwerksbetriebe keine Nachfolge finden. Es gibt ganz viele Handwerksbetriebe, die dringend nach Nachfolgern suchen, aber im Moment keine finden. Deshalb ist unser Ansatz da ganz wichtig, zum einen die berufliche Bildung deutlich zu stärken. Wir wollen eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung. Ich hatte jetzt letzte Woche war die Vorstellung des Valomats in Saarbrücken. Das ist vorgestellt worden im TGBBZ 2 in Saarbrücken, wo ich auch einen Teil meiner beruflichen Ausbildung absolviert habe. Allerdings war das vor 30 Jahren und ich war ein bisschen erschüttert, als ich in das Gebäude rein bin und festgestellt habe, da hat sich nicht so wahnsinnig viel drin geändert. Und das ist für mich so ein Zeichen und das spiegeln mir auch ganz viele Handwerker, mit denen ich im Moment im Gespräch bin, dass die sagen, unsere beruflichen Bildungszentren sind nicht auf dem Stand dessen, was die Unternehmen tatsächlich heute machen. Das heißt, da ist die berufliche Ausbildung hinkt der betrieblichen Situation immer ein Stück weit hinterher. Das ist was wir dringend aufbrechen müssen. Wir müssen die berufliche Orientierung schon viel früher in den Schulen etablieren, bewusst sowohl in den Gemeinschaftsschulen, natürlich auch in den Gymnasien. Aber wir müssen die berufliche Orientierung dafür früher implementieren und einfach den Jugendlichen in der Schule schon die Chance geben, einfach für sich herauszufinden, was liegt mir, was macht mir Spaß. Das Thema Werken zum Beispiel sollte in den unteren Klassenstufen wieder eine deutlich größere Rolle spielen, um einfach jungen Menschen die Chance zu geben, herauszufinden, was liegt mir denn ansonsten noch, außer Französisch-Vokabel oder Englisch-Vokabel lernen. Und ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass junge Menschen feststellen, dass sie auf anderen Bereichen auch Kompetenzen haben, als das vielleicht so der Standard ist. Das ist ja auch sehr charakterprägend, wenn jemand vielleicht in den theoretischen Sachen nicht ganz so stark ist und dann aber das Gefühl hat, er ist nicht gut genug, dann macht das ja was mit einem jungen Menschen. Und wenn er aber über solche praktischen Tätigkeiten zum Beispiel feststellt, naja, in Französisch bin ich nicht so gut, aber ich kann richtig gut mit Holz und das macht mir Spaß oder mit Metall oder mit Lebensmittel umgehen, dann ist das ja auch gut fürs Selbstbewusstsein und ist letztlich charakterprägend. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine große Chance für die junge Generation. Und aus dieser Basis heraus ist es dann auch möglich, viel mehr junge Leute nochmal in die berufliche Ausbildung zu bringen, weil Karriere durch Lehre ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist wirklich, was heute wirklich möglich ist. Und die Jugendlichen, die im Handwerk eine Ausbildung gemacht haben und da dann nach der Ausbildung entweder im Ausbildungsbetrieb bleiben oder andere Stellen suchen, die finden immer Arbeit, die können immer auf eigenen Füßen stehen, vor allen Dingen können die auch schon sehr früh auf eigenen Füßen stehen. Das ist ja ein entscheidender Punkt.
Das stimmt. Wobei natürlich auch viele mittlerweile sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht eine Ausbildung abgeschlossen, ich kann damit aber auch noch mehr machen sozusagen und dann doch studieren gehen und doch wieder wechseln. Das ist natürlich auch ein großes Problem.
Ich glaube gar nicht mal, dass es ein Problem ist. Qualifikation ist das Zauberwort. Es wird mit Sicherheit einige geben, die sagen, mein Weg ist es zunächst mal über einen mittleren Bildungsabschluss in eine Lehre zu gehen. Dann vielleicht, weil das Bildungssystem Gott sei Dank durchlässig ist, vielleicht ein Berufsabitur abzulegen und dann eben auch in ein Studium zu gehen. Auch da werden ja Dinge gelernt, die letztlich im betrieblichen Alltag wichtig sind. Aber ich glaube, es ist ein guter Mix. Und die Tatsache, dass wir in jedem Jahr so viele tausend Ausbildungsplätze unbesetzt haben, ist eigentlich auch unglaublich viel verschenktes Potenzial. Und das müssen wir halt heben, beziehungsweise wir müssen da, wo es Defizite gibt, wo die jungen Leute überhaupt nicht bis zur Ausbildung kommen, da müssen wir so nachsteuern, dass wirklich alle jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, auch wirklich einen finden und vielleicht auch die, die nur, weil sie noch so ein bisschen orientierungslos sind, weiter in die Schule gehen, viel früher abholen, ihnen viel früher die Möglichkeit geben, herauszufinden, was liegt mir wirklich, um dann vielleicht zu sagen, auch nach dem Abitur ist die Lehre eine gute Alternative. Es ist ja nicht zwingend gesagt, dass jemand, wenn er Abitur gemacht hat, automatisch zu einer Uni muss, sondern auch da spielt die Ausbildung nach dem Abitur eine entscheidende Rolle.
Jetzt hat die FDP ja in ihrem Wahlprogramm den Satz, wir Freien Demokraten möchten das Saarland wieder zum Eigentümerland machen. Ich persönlich, ich habe gerade ein Haus gekauft, ich finde das super, aber wie genau wollt ihr das denn durchsetzen?
Naja, der erste wichtige Punkt, gerade wenn es um Wohneigentum geht, ist natürlich der, dass Wohnen und Bauen im Moment viel zu teuer ist bei uns. Das heißt, wenn du gerade jetzt ein neues Haus gekauft hast, dann weißt du, worüber ich rede, wenn ich den Begriff Grunderwerbsteuer in den Mund nehme. Wir wollen, das haben wir ja auf Bundesebene im Bundestagswahlkampf schon gefordert, die Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie eigentlich freistellen, weil wir glauben, dass es ein ganz wesentlicher Baustein auch für die Altersversorgung später ist, wenn jemand schon möglichst früh in ein Wohneigentum investieren kann, um dann im Alter gegebenenfalls tatsächlich im bezahlten Eigentum wohnen kann. Und je weniger Kosten da am Anfang entstehen, desto leichter fällt es gerade jungen Menschen, tatsächlich auch diese Basis, diesen Grundstein zu legen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, wir wollen das Bauen insgesamt günstiger machen, indem man zum einen diesen ganzen bürokratischen Verfahrensdschungel auch nochmal lichtet und die ganzen Auflagen, die damit in Verbindung stehen. Die Baukosten im Baubereich sind in den letzten 10 Jahren um mindestens 25% gestiegen, alleine weil die Auflagen erhöht worden sind. Das ist ein wesentlicher Punkt, warum heute viele junge Leute zweimal überlegen müssen, ob sie sich überhaupt ein Eigenheim leisten können. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich auch die Verschlankung der Bauverwaltungen. Wir haben im Saarland 16 verschiedene Behörden, die sich mit Bauen beschäftigen, mit Baugenehmigungen beschäftigen. Das verlangsamt das Ganze und es führt teilweise auch zu Entscheidungen, dass in einem Landkreis etwas möglich ist, was im anderen nicht möglich ist. Und keiner kann einem logisch erklären, warum das tatsächlich so ist. Ja. Deswegen sagen wir müssen die Zeiträume, was die Genehmigungsverfahren betrifft, verschlanken. Wir müssen die Kosten senken, indem man auch modulare Bauweisen möglich macht, dass ein Plan vielleicht einmal genehmigt ist und dann immer wieder wiederholt werden kann, dass nicht immer nochmal das ganze Verfahren von vorne laufen muss. Und wie gesagt, der ganz wichtige Punkt, Grunderwerbsteuer, ganz am Anfang ist ein wesentlicher Punkt.
Aber sind nicht auch gerade diese modularen Verfahren eher ein Grund bei Investoren, dass die natürlich viel davon haben, während man als Privatperson baut man ja normalerweise nur einmal.
Würde ich nicht sagen. Also ich habe das auch schon erlebt, dass jemand in jungen Jahren gebaut hat auf den Bedarf, den man hat. Vielleicht, wenn es darum geht, auch Kinder zu haben. Das heißt, man hat mehr Zimmer, wenn man dann irgendwann in der Mitte des Lebens ist. Die Kinder sind aus dem Haus und man denkt, oh nee, jetzt ist das alles viel zu groß für mich. Wir wollen das jetzt verkleinern. Dann verkauft man vielleicht und sucht sich was Kleineres, was man kaufen oder bauen will. Was zum Beispiel dann auf einer Ebene auch ist, dass man sagt, im Hinblick auf das Wohnen im Alter bezogen, keine Treppen, keine Barrieren mehr, wo man sich das Leben schwer macht, wenn man älter wird. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, Eigentum hat ja nicht nur was damit zu tun, was betrifft die jungen Menschen, sondern es hat auch was damit zu tun, wie kann ich wohnen im Alter und wie kann ich möglichst lange in meinen eigenen 4 Wänden selbstbestimmt leben bleiben, um da mein Leben auch eigenverantwortlich zu gestalten. Insofern würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass ich definitiv nur einmal im Leben baue, sondern dass das Thema Leben im Eigentum, das ist eigentlich der Kern. Wie oft ich das mache, ist eine andere Frage.
Also wir haben schon so gebaut oder sind dran, so dass wir nicht nochmal bauen, weil ich mache das nicht nochmal.
Ja, das ist auch stressig, ich kann das verstehen.
Ich fange nicht nochmal an. Ja. Aber ich sag mal, diese Pläne sind ja, also wenn man sagt, man kann einen Plan immer wieder einreichen, der funktioniert ja dann nur für einen Bereich.
Nicht unbedingt. Also ich wohne zum Beispiel auf dem Dorf. Bei uns im Dorf ist vor ein paar Jahren ein Neubaugebiet ausgewiesen worden. Und wenn ich auf dieses Neubaugebiet zufahre, heute mit dem Auto, dann sehen die Häuser, die da stehen, eigentlich fast alle gleich aus. Es hat ja immer so, jede Zeit hat ja ihre Phase, wie gerade Häuser gebaut wird. So ein bestimmter Stil.
Und alles sind weiß und grau.
Das kommt auch dazu. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Leute sich nicht trauen, ihre Häuser bunt anzumalen.
Ich glaube, das ist so eine Geschmackssache momentan.
Also interessant ist, ich wohne ja an der Grenze zu Luxemburg und ich bin da relativ viel unterwegs und die Luxemburger zum Beispiel sind da viel bunter unterwegs. Wenn man da durch Neubaugebiete fährt, da sind die Häuser ganz bunt. Ob das gelb, rot, violett, grün, also da gibt's alles. Wenn man also einfach mal da hinfahren und anschauen. Wir haben nämlich damals, wir haben damals ein Haus gekauft, als wir da oben hingegangen sind und haben dann irgendwann ein paar Jahre später, als es darum ging, ging, das Haus nochmal anzustreichen, dann wäre nur das, guck mal, wir sind nach Luxemburg gefahren und haben uns in den Neubaugebieten umgeschaut, wie diese bunten Häuser aussehen, weil es ja ein Unterschied ist, ob ich ein Stück Farbe auf so einer Karte habe oder mein ganzes Haus in so einer Farbe sehe. Und deswegen der Tipp, die Luxemburger sind da viel bunter.
Machen wir das Saarland auch bunt.
Ja, gerne, gerne. Ja, aber wie gesagt, die Häuser haben insgesamt den gleichen Stil und insofern ist da ja schon eine gewisse Struktur, ist ja immer gleich. Meistens ist es ja heute so, dass auch die Baugrundstücke meistens irgendwo, gerade in Neubaugebieten, eine bestimmte Größe haben, die immer wieder ähnlich ist. Insofern ließe sich da schon auch im privaten Wohnbereich einiges modularisieren. Mit Sicherheit nicht alles. Das Individuelle soll ja auch eine Rolle spielen. Das will man ja auch, wenn man baut. Aber so eine Grundstruktur kann natürlich gegeben sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn es um Eigentum geht, natürlich auch über ein Leerstandskataster, das die Kommunen haben sollten, gerade den jungen Familien die Chancen aufzuzeigen, wo sind Häuser, die leer stehen, die vielleicht zu sanieren sind. Vielleicht kann man über Sanierungsprogramme, Ortskernsanierungsprogramme und so weiter, da auch junge Familien unterstützen, sich gegen einen Neubau und für eine Sanierung eines alten Hauses zu entscheiden. Da ist natürlich der Individualität eine Grenze gesetzt, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Substanz vorhanden, an der man sich orientieren kann. Und das kann ein weiterer Baustein sein, um das Saarland zum Eigentümerland zu machen und natürlich auch die Ortskerne in dem Zusammenhang auch wieder ein Stück weit mehr zu vitalisieren.
Jetzt noch einen anderen Punkt. Ich habe auch gelesen, ihr wollt die Zukunft der Landwirtschaft im Saarland gestalten. Das klingt sehr weit gefasst. Wie soll das denn konkret aussehen?
Also ganz konkret ist es natürlich das Stichwort Smart Farming. Wir müssen uns bewusst machen, wir haben in den letzten Jahren gerade im Saarland einen massiven Rückgang der aktiven landwirtschaftlichen Betriebe erlebt. Es gibt kaum noch Viehhaltung im Saarland, die wirklich darauf ausgerichtet ist, auch Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Und es gibt auch in der Landwirtschaft immer mehr Betriebe, die keine Nachfolge finden und deshalb aufhören und die Betriebe dann eben brachliegen bzw. umgewidmet werden. Da wollen wir natürlich schon nachsteuern. Smart Farming ist da ein wichtiger Punkt, wo früher in der Landwirtschaft mit sehr viel händischer Arbeitskraft Arbeit geleistet werden musste, hat die Technik auch Einzug gehalten und kann heute mit mehr maschinellem Einsatz natürlich und weniger Manpower trotzdem die gleiche Fläche bewirtschaftet werden. Smart Farming spielt da eine große Rolle. Unsere Kollegen in Rheinland-Pfalz sind da ja auch in der Entwicklung schon sehr, sehr weit. Aber auch an dem Punkt sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die digitale Infrastruktur bis zur letzten Milchkanne, also immer wieder, tatsächlich ausgebaut ist, weil diese Systeme funktionieren natürlich nur, wenn auch wirklich die digitale Infrastruktur gegeben ist. Und wenn über Smart Farming die Bewirtschaftung der Felder gemacht werden kann, dann kann man sehr punktgenau auf der Stelle, wo man hin will, sowohl säen als auch düngen als auch bearbeiten. Das heißt, alles, was vorher über eine große Fläche nur gemacht werden konnte, kann heute sehr punktgenau gemacht werden und damit auch sehr ressourcenschonend gemacht werden.
Aber ist es nicht auch so, dass Landwirte heutzutage sowieso, sobald sie es sich leisten können, solche Sachen schon nutzen? Also ich weiß zum Beispiel von einem Landwirt bei mir im Ort, der macht das halt, also der ist auch noch relativ jung, aber der entscheidet halt einfach, ich habe jetzt hier nochmal finanzielle Möglichkeiten und dann kann ich mir leisten, dass ich jetzt zum Beispiel meine Felder, also der kann genau gucken, auf welchem Feld gerade was wie blüht, auf seinem Handy. Und das hat er für sich entschieden, dass das sinnvoll ist. Aber ich glaube, macht das überhaupt Sinn, das so überzustülpen, zu sagen, ihr macht das jetzt alle?
Überstülpen wollen wir sowieso niemandem was. Wir wollen immer den Unternehmern die Freiheit lassen, das zu tun, was sie für ihren Betrieb als richtig anerkennen. Und Landwirtschaft ist, da steckt der Begriff schon drin, auch Wirtschaft. Und man muss den Landwirten auch zugestehen, dass sie A, wissen, was sie tun. Die Landwirte waren immer schon die Berufsgruppe, die sehr, sehr nachhaltig gedacht hat, die immer schon die zweite, dritte Saison danach im Blick hatte, wenn sie gerade jetzt gearbeitet hat. Das ist der Kern der Landwirtschaft. Gerade viele junge Landwirte, die sich jetzt auf den Weg machen, haben natürlich auch neue Ideen, was die Art und Weise betrifft, wie sie ihre Arbeit machen, was sie anbauen und so weiter. Das sind alles Dinge, die da in der Ausbildung heute schon eine Rolle spielen. Aber die Landwirte werden natürlich immer noch sehr stark begrenzt in ihrer Arbeit durch Auflagen, die entstehen, wenn es darum geht, Düngebegrenzungen zu machen, aber auch Blühstreifen einzurichten. Die ganze Landschaftspflegeaufgaben und Auflagen, die Landwirte erfüllen müssen. Das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass sie sehr viel für die Gemeinschaft tun, aber dafür eben nur sehr, sehr begrenzt entlohnt werden. Und die eigentliche Tätigkeit, die sie bringen, wo es darum geht, ich produziere etwas und verdiene damit mein Geld, diese Marge wird immer geringer. Das ist ja auch der Grund, warum gerade viele Viehhalter ihre Viehhaltung aufgegeben haben, weil man eben nicht weiß, wie hoch ist der Milchpreis, wenn ich meine Milch heute abgebe. Oft kriegen die ihre Informationen, was sie tatsächlich bekommen, erst Monate später. Das heißt, die können gar nicht gut kalkulieren dann. Und das ist natürlich die Grundlage für jedes wirtschaftliche Handeln, dass ich im Vorfeld schon absehen kann, was kommt am Ende für mich dabei raus. Aber es geht in keinem Fall darum, jemandem das überzustülpen, sondern es geht darum, überhaupt die Chance zu geben, so zu arbeiten und den eigenen Weg zu finden und zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit dem und der Nächste sagt, okay, wenn du das machst, beschäftige ich mich mit einem anderen Produkt. Dass die Landwirte insgesamt kooperieren miteinander, gerade wenn es darum geht, Maschinen einzusetzen, das ist völlig klar, das ist ja auch nichts ganz Neues, das gab es ja immer schon. Aber das nimmt natürlich in der Zukunft noch zu, weil die Investitionen in diese Maschinen sind natürlich heute im Verhältnis zu früher deutlich höher. Absolut, und das muss man sich dann natürlich auch genau überlegen. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Landwirte wirklich eine finanzielle Grundlage haben, auf der sie kalkulieren können. Wenn die, ich meine, die müssen diese Maschinen finanzieren und wenn ich eine Finanzierung bei der Bank anfrage, muss ich einen Businessplan vorlegen. Wenn ich den vorlege, muss ich wissen, was verdiene ich denn in 5 Jahren. Und genau dieses Risiko haben die Landwirte heute, dass sie eben nicht wissen, was sie in 5 Jahren verdienen und deshalb nicht wissen, wie sie überhaupt diese Kredite zurückführen können. Und es ist halt leider auch so, dass gerade in der Landwirtschaft auch unglaublich viele Auflagen gemacht werden, die dann plötzlich 2 Jahre später nochmal ganz anders sind. Dann werden Investitionen verlangt, die investieren dann, das ist immer schon mit hohem Volumen verbunden und dann denken die, gut, jetzt bin ich für die nächsten Jahre safe und dann kommt 5 Jahre später eine neue Auflage, die dann nochmal ein entsprechendes Investitionsvolumen erforderlich macht und dann stehen die Landwirte natürlich irgendwann mit dem Rücken an der Wand und sagen, also entweder ich baue den Stall jetzt um für weitere 150.000, 200.000 Euro oder aber ich lasse es sein und schaffe die Viehhaltung ab, weil das kann ich gar nicht mehr leisten, so viel Geld kann ich gar nicht mehr verdienen, dass ich das auch irgendwann wieder zurückführe. Ja. Und es geht ja auch nicht darum, nur Geld zu verdienen, um Kredite zurückzuführen, sondern die wollen ja auch davon leben. Die Landwirte sind ganz viele junge Menschen, ganz viele Familienbetriebe, wo auch nicht nur eine Generation, sondern mehrere Generationen in einem Betrieb arbeiten und natürlich auch von diesem Betrieb leben. Und dann ist es nur richtig, wenn die natürlich die Erwartung auch haben, so wie jeder andere auch von ihrer Händearbeit auch wirklich leben zu können. Und diese Möglichkeit wird ihnen halt durch viele Auflagen, die immer schärfer werden, immer höher gehen, genommen und gleichzeitig sind sie damit konfrontiert, dass diese Auflagen im Ausland eben nicht bestehen und deswegen das Ausland unseren Markt flutet mit billigen Produkten, die dann natürlich im Handel auch entsprechend im Discount abgesetzt werden und unsere Landwirte auf ihren teuer produzierten Produkten halt eben sitzen bleiben, beziehungsweise es deutlich schwerer haben, sie auch wirklich abzusetzen.
Also das ist tatsächlich auch ein großes Problem, dass viele, die ich kenne, in der Landwirtschaft auch davon abhält. Einfach,
genau.
Weil es halt nicht wirklich deswegen, marktfähig ist.
So ist es. Und deswegen müssen wir halt dafür sorgen, dass gerade, wenn es zum Beispiel um das Thema Tierschutzrichtlinie oder sowas geht, dass das wirklich europaweit geltende Richtlinien sind, damit es eben nicht mehr passieren kann, dass ein Fleisch, was im Ausland produziert worden ist, deutlich billiger in Deutschland angeboten werden kann, als es, wenn es in Deutschland produziert worden ist. Das ist ein großes Problem. Und solange die europäische Tierschutzrichtlinie nicht so gleich ist in allen europäischen Ländern, ist da immer ein Wettbewerbsnachteil. Ja. Und mit diesem Wettbewerbsnachteil gefährden wir unsere einheimische Landwirtschaft und das halte ich für einen Fehler.
Ein wichtiger Punkt bei euch, den man fast überall lesen kann, ist die Digitalisierung.
Ja.
Also ich habe das Wahlprogramm so überflogen. Es ist ja doch sehr groß, sage ich mal. Ja,
wir haben uns viel Gedanken gemacht.
Sehr viel. Eigentlich ist überall Digitalisierung drin. Gibt es noch irgendein Thema, das ihr nicht digital lösen wollt?
Es geht gar nicht mehr darum, die Themen digital zu lösen, sondern die Digitalisierung als Teil der Lösung zu betrachten. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Punkte im Leben, wo uns die Digitalisierung tatsächlich hilft, wo wir es auch heute zum Teil noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und wir sehen in der Digitalisierung wahnsinnig viele Chancen. Es sind auch sehr viele Zukunftschancen, gerade da komme ich auch wieder bei Ausbildung an. Wir haben in den letzten beiden Jahren während Corona gesehen, wie sehr unsere Schulen in Deutschland quer durch alle Schulformen eigentlich da hinterherhinken, wo uns andere Länder auch im europäischen Ausland Lichtjahre voraus sind, die mit dieser Situation deutlich besser umgehen konnten als wir. Und deshalb sage ich, Digitalisierung ist immer Teil der Lösung. Und je mehr wir es schaffen, Digitalisierung auch in den Alltag zu implementieren, fällt es den Menschen auch leichter, damit umzugehen und diese Lösungsansätze auch für sich zu übernehmen. Es ist kein Zwang, alles zu digitalisieren, aber wenn ich die Chance habe, mir beide Varianten anzuschauen, dann habe ich auch die Freiheit zu entscheiden, nehme ich die digitale oder nehme ich die analoge Lösung.
Aber macht das nicht auch irgendwie sehr abhängig? Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an das Smart Farming. Könnte es nicht auch sein, dass wenn jetzt plötzlich irgendwie der Bauer nur noch, vielleicht weiß er irgendwann nicht mehr, wann er was säen muss, weil die ganze Zeit sein Handy ihn dran erinnert hat,
Da hast du aus meiner Sicht jetzt, wie soll ich sagen, wenig Zutrauen in die Ausbildung der Landwirtschaft. Ich glaube, ein gut ausgebildeter Landwirt weiß sehr wohl, was er analog tun muss. Und wenn ihm die Digitalisierung dabei hilft, es zu automatisieren, dann hat er ja nicht verlernt, was er eigentlich tun muss. Es hilft ihm nur im Ablauf der Arbeit und es nimmt ihm halt an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch die Notwendigkeit, Körperkraft einzusetzen. Mhm. Und es ist auch in vielen Bereichen auch wirklich eine Zeitersparnis möglich. Und Zeitersparnis ist in letzter Konsequenz natürlich auch finanzielle Ersparnis. Und das ist, glaube ich, der Kern. Aber die, gerade wenn du jetzt auf die Landwirte ansprichst, die haben ja deswegen durchaus auch analog gelernt, was wann wo zu machen ist. Also das, wenn die das irgendwann verlernt hätten, hätten wir in der Ausbildung was falsch gemacht. Das glaube ich aber nicht. So viel Zutrauen habe ich eigentlich in die Ausbildung.
Also werden wir nicht abhängig von der Digitalisierung?
Ich glaube nicht, dass wir abhängig davon werden. Es gibt unglaublich viele Bereiche, wo die Digitalisierung uns das Leben leichter machen würde, wo die Digitalisierung auch das Leben kostengünstiger machen würde. Das sehen wir jetzt schon in vielen Bereichen. Aber es macht uns nicht unbedingt abhängig davon. Das glaube ich nicht.
Und was bei euch im Wahlprogramm auch sehr auffällig ist, sage ich mal, ist, dass ihr häufig mit anderen kooperieren wollt. Also egal, ob das jetzt Rheinland-Pfalz ist, Luxemburg. Können wir es als Saarland nicht schaffen, selbst groß zu werden?
Ich sag mal, die reine topografische Grenze des Saarlandes ist ja nun mal begrenzt. Ich bin davon überzeugt, Kooperation ist das Zauberwort bei allem, was wir tun. Insofern sage ich mal, wir nutzen uns gegenseitig, wenn wir uns gegenseitig groß machen. Das ist eigentlich die Zauberformel dabei. Es gibt mit Sicherheit viele Dinge, die wir selbst regeln können. Aber wenn es uns leichter fällt, das in Kooperation mit anderen zu machen, ich sage mal, wir müssen das Rad ja nicht jedes Mal nochmal neu erfinden. Es gibt ganz viele andere Bundesländer, die viele Dinge schon sehr gut machen, wo wir sagen können, wir müssen nur mal schauen, wie machen die das denn? Ah, so geht das. Okay, können wir ja übernehmen. Vielleicht auch noch modifizieren, um an das anzupassen, was vielleicht unsere Bedürfnisse sind. Wobei so viel anders als die anderen sind wir ja gar nicht. Und wenn ich jetzt mal über den Tellerrand hinausschaue, auch in andere Länder im europäischen Ausland, gerade in die skandinavischen Länder, die uns ja in vielen Fällen auch in einigem voraus sind, auch zum Beispiel die baltischen Staaten, die uns in der Digitalisierung deutlich voraus sind, dann sage ich jetzt mal, da kann man von den anderen lernen. Da macht es keinen Sinn, nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern tatsächlich über die Grenzen wegzudenken und das eine mit dem anderen zu verbinden. Die anderen machen mit Sicherheit nicht immer alles besser. Also jeder trägt was bei und das, was wir gut machen, sagen andere vielleicht, Mensch, das ist toll, das übernehmen wir auch. Und umgekehrt kann man das auch machen. Ich glaube, das ist auch sehr ressourcensparend. Und Kooperation ist am Ende das Zauberwort.
Jetzt wollt ihr ja das Rad nicht neu erfinden, aber zumindest auf euren Wahlplakaten steht, dass ihr das Saarland neu erfinden wollt. Wie ist dann der Plan? Also ein Land will neu klingt so, als wären wir sehr alt.
Also wir wollen das Saarland nicht neu erfinden. Das Saarland wurde schon erfunden. Das gibt es schon. Aber wir spüren eigentlich seit Monaten in den Gesprächen, die wir geführt haben, das haben wir ja auch aus der Bundestagswahl schon mitgenommen als Schub, dass die Leute es leid sind, in dieser bräsigen, sich selbst genügenden großen Koalition regiert zu werden. Wir glauben, von dieser großen Koalition geht auf Landesebene kein Impuls mehr aus. Und es ist ja auch auf Bundesebene so gewesen, dass da keine Impulse mehr rausgegangen sind von. Das ist das, was wir spüren, was wir mitgenommen haben aus vielen Gesprächen mit den Menschen auf der Straße, an den Haustüren, aber auch in Unternehmen zum Beispiel. Und das ist die Essenz, die wir daraus gezogen haben, dass ganz viele Leute zu uns sagen, wir müssen das neu machen, wir müssen das anders machen. Und das war die Basis für diesen Claim, ein Land wie neu. Und es geht nicht darum, dass wir das Land neu erfinden, sondern dass wir an ganz vielen verschiedenen Schrauben drehen, um das Land zu verbessern, zu verändern und wirklich in die Zukunft zu führen. Und wir sagen, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht über unser Wahlprogramm. Während andere sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt haben, haben wir uns mit dem Programm beschäftigt. Das war ein sehr intensiver, arbeitsreicher, aber auch sehr spannender und konstruktiver Prozess. Deshalb haben wir so viele verschiedene Ideen vorgelegt. Wir sagen, unser Land braucht echte Veränderung und diese Veränderung gibt es nur, wenn wir nach dieser Landtagswahl eben keine große Koalition mehr haben, sondern wenn einer von den beiden Partnern der jetzigen großen Koalition am Ende den Mut hat zu sagen, ich gehe jetzt mal raus aus meiner Komfortzone, raus aus der Kuschelecke auf dem Sofa und versuche mal was ganz Neues und versuche da mit einem neuen Partner zu schauen, wo sind die Schrauben, an denen wir drehen können, um unser Land wirklich in die Zukunft zu führen. Und wir denken das auch nicht nur auf die eine Legislaturperiode bezogen, sondern uns geht es wirklich darum, auch den Blick auf die Jahre 2030, 2040 zu haben. Wir müssen wahnsinnig viel investieren in unserem Land. Wir müssen unsere kommunalen Haushalte dringend sanieren. Da haben wir im Vergleich zu anderen Bundesländern erheblichen Nachholbedarf. Und wir müssen natürlich unsere Wirtschaft wirklich so aufstellen, dass wir auch in 30, 40 Jahren noch gute Lebensgrundlagen hier haben, gute Arbeitsplätze hier haben und eine entsprechende Umgebung hier haben.
Und wenn du in deinem Leben nur eine Sache im Saarland verändern könntest, was wäre das?
Na gut, das ist dann zumindest mal die große Koalition ablösen. Die haben das jetzt 10 Jahre gemacht, das reicht.
Okay, und in einem Satz, warum sollte man die FDP wählen?
Weil wir die einzige Kraft sind, die für wirkliche Veränderungen in diesem Land steht.
Dann spielen wir jetzt noch ein Spiel.
Okay.
Kurze Frage, schnelle Antwort.
Okay.
Was gefällt dir am Saarland am besten?
Seine tolle Natur und die Menschen.
3 Worte, die dir spontan zur aktuellen Regierung einfallen.
Sich selbst genügend und nicht zukunftsorientiert.
Was bedeutet das F in FDP für dich persönlich?
Freiheit.
Wer ist dein Vorbild?
Mein Vorbild ist tatsächlich meine Großmutter.
Dippelabbes oder Sushi?
Dippelabbes.
Welche Superkraft hättest du gerne?
Die Superkraft meiner Großmutter.
Und welche ist das?
Meine Großmutter war eine unglaublich starke Frau, die nach dem Krieg alleine mit 3 kleinen Kindern sich auf den Weg gemacht hat und ihr Leben gemeistert hat und es wirklich nochmal geschafft hat, solide zu leben und wirklich aus ganz schwierigen Verhältnissen das Beste für sich und für ihre Kinder und letztlich auch für uns als Enkelkinder zu machen. Das ist aus meiner Sicht eine echte Superkraft.
Deine Entspannungsmethode im Wahlkampf?
Abends auf der Couch einfach noch 1/2 Stunde ein gutes Buch lesen und ein nettes Glas Rotwein trinken.
Was ist dein größtes Learning aus dem Hotelbetrieb?
Das größte Learning aus dem Hotelbetrieb ist tatsächlich, dass man jeden Tag mit neuen Menschen zu tun hat und dass man morgens, wenn man in den Betrieb geht, noch nicht absehen kann, was man abends alles erlebt hat. Es ist jeder Tag anders, man hat jeden Tag mit neuen Menschen zu tun, man ist jeden Tag mit neuen Erwartungen konfrontiert und es ist unglaublich spannend, da jeden Tag zu schauen, wo man seine einzelnen Punkte setzen kann.
Mhm. Wo ist es im Saarland am schönsten?
An der Saarschleife, wo sonst eigentlich?
Und das Saarland in 5 Jahren?
Das Saarland in 5 Jahren ist hoffentlich digitaler, freier, moderner und mit ganz viel mehr jugendlicher Energie.
Ich würde sagen, ich hole uns jetzt was zu trinken.
Sehr gerne.
Die letzten Folgen von Lenas Theke findet ihr hier in der Playlist. Ansonsten ist hier der letzte Kulturtalk und wenn ihr gar nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert uns hier.
Unser Landtagswahl-Spezial Lenas Theke. Lena im Interview mit den 4 Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der 4 großen Parteien. Die Grüne, die FDP, die SPD und die CDU. Wir haben sie alle bei uns zu Gast. Und die ganzen Folgen könnt ihr euch natürlich auch ansehen, wenn ihr das Ganze mit Bild haben wollt. Geht einfach auf YouTube und sucht Unionsstiftung oder geht auf youtube.com/unionsquaretv und schaut euch die Folgen doch einfach als Video an. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer ganz neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.